der MediClean-Podcast. Das Thema heute: Post-Lockdown, was die Pandemie mit Kindern und Jugendlichen macht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem MediClean-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Olaf Brinkmann und ich freue mich sehr, denn wir starten mit dieser Folge eine neue Staffel, in der sich alles rund um Kinder und Jugendliche dreht. Ich habe selbst 4 Kinder, 2 große und 2 kleine, und als Papa weiß ich, Kinder und Jugendliche haben es in den vergangenen Monaten wirklich nicht leicht gehabt. Erst der Lockdown und jetzt im Post-Lockdown ist auch nicht alles wie früher. Wir wollen uns in dieser Podcast-Staffel anschauen, was die Pandemie mit Mädchen und Jungen macht, denn so viel kann ich schon mal vorwegschieben. Viele haben die Zeit nicht unbeschadet überstanden. Ganz im Gegenteil, die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Notfälle, die haben zugenommen. Wir nehmen das bei MediClean ganz deutlich wahr. Es geht zum Beispiel um Essstörungen wie Magersucht und Bulimie, aber auch um Depressionen oder suizidale Krisen. Viele Familien suchen hier Hilfe, ihre Kinder haben auch Schlafstörungen entwickelt oder verletzen sich selbst. Manche spüren Ängste, andere wollen nicht mehr zur Schule gehen. Über all das spreche ich heute mit meinem Gast. Es ist Dr. Mira Nawak-Pietsch von der MediClean SEPA-Klinik in Bad Bodenteich. Sie ist leitende Oberärztin der Rehabilitationsklinik für Kinder-, Jugend- und Familienpsychosomatik und Psychotherapie. Hallo Frau Dr. Nawak-Pietsch, schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Tag.
Frau Dr. Nawak-Pietsch, haben Sie vielleicht erstmal ein paar Zahlen für uns? Wie viele Kinder suchen aufgrund psychischer Probleme derzeit Hilfe und wie viel sind das mehr als vor der Pandemie?
Ja, da gibt es ganz interessante Zahlen im Deutschen Ärzteblatt. Da konnte man lesen, dass im ersten Halbjahr 2019, wenn man das jetzt mit dem Jahr 21 vergleicht, im ersten Halbjahr die Zahlen um 8% zugenommen haben. Wenn man dann schon den Juni als Vergleichsmonat nimmt, waren es 37% Zunahme an hilfebedürftigen Jugendlichen.
Das ist enorm. Und womit kommen die Kinder und Jugendlichen hauptsächlich zu Ihnen? Sind es die Essstörungen, Depressionen? Was ist es?
Ja, also natürlich, wir sehen viele Essstörungen, wir sehen auch viele Depressionen. Also das ist im Vordergrund. Es gibt viele Kinder, die auch Ängste entwickeln, soziale Phobie, nicht mehr rauszugehen, sich mit Gleichaltrigen zu konfrontieren. Das ist auch noch ein sehr großes Symptomfeld, aber auch andere Verhaltensauffälligkeiten wie Aggression oder Frust, Regeln zu akzeptieren, sich zu widersetzen, sowas sehen wir sehr häufig.
Und warum haben Kinder und Jugendliche vermehrt solche Krankheiten in der Pandemie entwickelt? Warum ist das so?
Also so die soziale Phobie zum Beispiel, soziale Ängstlichkeit kann man natürlich so erklären mit dem Lockdown. Sie konnten nicht mehr in die Schule gehen, Hobbys sind weggefallen. Das heißt, eigentlich fast jeder soziale Austausch war nicht mehr möglich, weil man zu Hause saß. Vielleicht hat man nochmal einen Freund gehabt, eine Freundin, mit der man sich, wenn überhaupt, getroffen hat. Sonst war man ja auf sich alleine gestellt und dadurch hatten sich natürlich diese Ängste oder auch bis zu Phobien ausgebildet, dass man Angst hat, wie bewerten mich andere, ich mache was falsch. Überhaupt diese ganze Konfrontation mit Gleichaltrigen, diese Situation in der Klasse, Arbeiten, Schreiben, überhaupt sich da mit dem ganzen Kontext Schule auseinanderzusetzen. Und ja, und so entwickeln sich da massive Ängste. Die Depressionen kann man sich so erklären, wie gesagt, das wissen wir ja alle, so wie die Symptomatik ist, einfach dieses Resignieren, keinen Antrieb mehr zu haben, Tagesstruktur ist weggebrochen, keine Hobbys mehr, kein Sport mehr, zu wenig Bewegung, viele haben nur noch zu Hause gesessen, vielleicht mehr gegessen, Süßigkeiten gegessen, sind nicht mehr rausgegangen. Also ne, und so rutscht man dann halt auch gerne mal in so eine Depression, Zukunftsängste, Zukunftssorgen, wie wird das alles, Praktika sind weggefallen. Wie werde ich Prüfungen machen können? Auslandsjahr, also das, alles, was damit zusammenhängt. Ne? So, und so rutscht man dann eben auch häufig in eine Depression. Oder die Essstörung, hatten Sie ja auch mal auch angesprochen. Über die Essstörung geht es immer um Kontrolle und Angst, Sicherheit, Kontrolle. Wenn ich mein Essverhalten kontrolliere und mein Gewicht kontrolliere, verschaffe ich mir eben vermeintlich wieder die Kontrolle über mein Leben, wo im Außen einfach alles unsicher ist. Oder wie gesagt, was viele berichtet haben, ist, wenn Sport weggefallen ist, ja, dann mache ich jetzt zu Hause ein bisschen mehr Sport und gucke, dass ich abnehme, gucke, dass ich meine Figur halte, wenn ich schon nicht mehr zu meinem Training gehen kann. Und so rutscht man dann da auch recht schnell rein.
Lassen Sie uns mal ganz grundsätzlich gucken, Kind sein zu dürfen, Frau Dr. Nawak-Pietsch. Was heißt das eigentlich und wie sehr ist das in der Pandemie zu kurz gekommen?
was heißt Kind sein? Kind sein heißt einfach, ich kann unbeschwert mein Leben genießen. Ich kann spielen mit Gleichaltrigen. Ich kann rausgehen. Gut, natürlich rausgehen konnte man noch, aber ich kann Sport im Fußballverein machen mit Gleichaltrigen, mich sozial austesten, habe mein geregeltes Umfeld, Schule, Sozialkontakte, meine Anforderungen. Das ist ja alles weggebrochen, ne, wie wir da alle wissen. Das heißt, dass der normale Alltag so für die Kinder, dieses Unbeschwerte, die normale Struktur war ja einfach komplett weg. So diese ganze Sicherheit ist weggebrochen.
Und ist das auch das, was den Kindern und Jugendlichen am meisten zugesetzt hat? Oder gibt es da bestimmte Aspekte, die da nochmal besonders hervorstechen?
Das ist das, was uns auch berichtet wird von den Kindern und Jugendlichen, die wir aufnehmen. Vor allen Dingen diese sportlichen Aktivitäten mit Mannschaften oder eben mit Gleichaltrigen. Die tägliche Bewegung durch den Sport, aber auch in der Schule, dass so dieses, ja, diese Struktur einfach weggebrochen ist. Das ist schon das, was sie alle erzählen.
Wie ist denn das? Studien zeigen, und ich erlebe es auch selber bei meinen zwei größeren Kindern, dass Kinder immer mehr Zeit beispielsweise auf Netflix oder YouTube verbringen. Was macht das mit ihnen? Vereinsamen die oder ja, welche Folgen kann das haben?
Ja, es unterstützt natürlich die Entwicklung einer Depression und einer sozialen Phobie oder Ängstlichkeit, wenn ich mich nicht mehr mit der realen Welt auseinandersetze, sondern nur noch mit der Medienwelt. Und das ist automatisch passiert. Denen war langweilig. Klar wurden mehr Medien genutzt. Und wissen wir alle, in der Medienwelt ist es alles viel leichter. Da habe ich keine Konflikte. Da muss ich mich nicht mit den alltäglichen Dingen auseinandersetzen. Da kann ich viele Dinge vermeiden. Zum Beispiel Bewertung, zum Beispiel die Angst, wie sehen mich andere, die echten Blicke auszuhalten. Ja, und von daher ist das schon eben der Weg, dass es eben leichter ist, dass man in die Depression oder in eine soziale Phobie auch rutscht.
Ist die Zeit für die Mädchen und Jungen jetzt unwiederbringlich verloren oder kann man das wieder aufholen, was da verpasst wurde?
Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie stark ausgeprägt sind die Probleme. Also man hat schon auch jetzt festgestellt, oder gibt es auch schon Studien zu, dass wenn es im Sinne einer Anpassungsstörung ist, das heißt vorübergehende psychische Probleme, dass das auch reversibel ist. Wenn natürlich jetzt schon eine massive Depression besteht oder ein Kind eine Essstörung gerutscht ist, dann wird es natürlich nicht einfach wieder reversibel sein. Dann braucht es einfach längere Unterstützung, Therapie. Ja, da kommt es immer sicherlich drauf an, welche Diagnose besteht und wie schwerwiegend ist diese Störung.
Wie diese Therapie aussieht, da kommen wir später noch zu. Jetzt haben wir eingangs über Zahlen gesprochen. Sie haben gesagt, immer mehr Kinder kommen mit psychischen Problemen. Was heißt das konkret für Sie und Ihr Team?
Konkret heißt es erstmal, dass wir deutlich längere Wartezeiten haben als noch vor zwei Jahren. Also da sehen wir einfach, dass es einen sehr, sehr großen Bedarf gibt und dass es für alle natürlich dringend ist, aber wir gar nicht so schnell aufnehmen können, weil wir hier einfach nicht mehr Kapazität haben.
Aber dieses lange Warten kann ja die Situation, die sowieso schon belastend ist, noch belastender machen. Was sagen Sie den Eltern? Was können sie tun, um diese Zeit zu überbrücken und auch zu überstehen?
Ja, es gibt ja die ambulanten Psychologen. Also wie gesagt, natürlich einen Platz zu bekommen ist sehr, sehr, sehr schwer. Also man wartet extrem lange, 6 Monate, teilweise noch länger. Aber alle ambulanten niedergelassenen Psychologen bieten eine sogenannte Sprechstunde an, wo man zumindest erstmal einen Erstkontakt herstellen kann, wo gegebenenfalls auch mal Termine stattfinden, notfallmäßig, wo die Erstgespräche stattfinden. Es gibt Institutsambulanzen von Kinder- und Jugendpsychiatrien, wo man auch Erstgespräche bekommen kann. Also das wären so die ersten Anlaufstellen oder aber auch Erziehungsberatungsstellen oder kirchliche Hilfsangebote, Familienbildungsstätten, wo Familien aufgefangen werden können. Zumindest eben erstmal für sporadische Erstgespräche, was besser ist als nichts.
Genau, weil man erstmal sich auch den Frust von der Seele sprechen kann, ne? Und erstmal das Problem mit irgendjemandem besprechen kann. Ich glaube, dass das auch schon helfen kann.
Genau.
Aber was heißt es für die Mädchen und Jungen, wenn sie eben nicht so schnell einen Therapieplatz bekommen können, wie es nötig wäre? Können die Probleme dann noch größer werden? Also wie kann sich diese lange Zeit auf die Kinder und Jugendlichen auswirken?
Na, also wenn sie jetzt wirklich eine manifeste Störung haben und es wird länger nicht behandelt, na klar, also man kann sogar sagen, dass auch teilweise Folgeerscheinungen dann bis ins Erwachsenenalter auch sich manifestieren können oder eben bleiben können. Also das ist immer oberste Priorität, so schnell wie möglich mit einer Therapie auch einzusteigen und zu behandeln.
Was müsste denn getan werden, damit sich diese allgemeine Situation, lange Wartezeiten, ändert, also dass Kinder schneller Hilfe kriegen?
Es gibt ja schon Bemühungen, dass auch die Bundesregierung mit Sonderzulassungen für Therapeuten einsteigt. Es soll Programme geben für Gruppenangebote für Jugendliche, wo eben breit gefächert auch in Städten Angebote geschaffen werden, übers Jugendamt, über die Erziehungsberatungsstellen zum Beispiel, dass da diese Angebote geschaffen werden. Das wäre meiner Meinung nach sehr wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass eben Pädagogen, also Lehrer, Erzieher wirklich Schulung bekommen, dass die auch erkennen können, okay, hier ist ein Kind mehr belastet, das geht jetzt über die normale Pubertät hinaus, dass da Hilfen initiiert werden können. Und wie gesagt, also meine Wunschvorstellung wäre ja auch tatsächlich, dass zumindest Schulen auch psychologische Mitarbeiter haben sollten, Sozialarbeiter, die dann die Kinder eben auch auffangen können, mit den Kindern reden können.
Das wäre sicher sehr nützlich, ja. Wenn jetzt Kinder und Jugendliche zu Ihnen in die Therapie kommen, wie lange sind die bei Ihnen im Schnitt?
Ja, wir sind ja eine Reha-Einrichtung. Das heißt, Sie bekommen in der Regel 4 Wochen Therapie bewilligt, was dann unter Umständen, wenn der Bedarf größer ist, auch natürlich verlängert werden kann. Also im Schnitt, sagen wir mal, reden wir vom Aufenthalt so zwischen 6 bis 18 Wochen.
Das Kind in Behandlung ist ja das eine. Was ist denn mit den Eltern? Was können Eltern tun? Weil wenn die Reha vorbei ist, sind die Probleme ja vielleicht noch nicht endgültig zu Ende. Können Eltern auch sich selbst da noch fit machen, dann um weiter damit umzugehen? Oder gibt es Elterngespräche auch in der Therapie? Wie läuft das ab?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, also ohne das wird es gar nicht funktionieren, weil, wie Sie schon sagten, die Eltern müssen wir mit ins Boot holen. Da schauen wir natürlich, welche Themen sind da zu Hause, woran müssen wir arbeiten. Wir machen eine gute Nachsorge. Wir gucken wirklich, dass jeder dann eine ambulante Therapie im Folgenden hat. Oder auch, wo wir sagen, okay, das Familiensystem ist so verstrickt, da braucht es mehr als nur der Jugendliche, der Therapie macht. Wir brauchen eine Familientherapie. Oder wir empfehlen auch den Eltern oder einem Elternteil so, Mensch, wäre gut, wenn sie vielleicht sich selbst auch eine psychologische Unterstützung suchen, wenn man merkt, da ist irgendwie doch mehr. Ja, da gucken wir einfach gut, welches Angebot braucht diese Familie oder welche Angebote, und arbeiten mit den Eltern, arbeiten an der Nachsorge, sodass wir da eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind und das dann für alle Beteiligten ja einen guten Weg nehmen kann.
Jetzt gehen wir nochmal ganz an den Anfang. Ich als Vater oder wir als Eltern stellen fest, mein Kind verletzt sich oder es ist depressiv. Dann ist ja die Frage, wo fängt das an? Wie stelle ich das fest, dass jetzt wirklich Hilfe von außen nötig ist? Wann ist der Punkt erreicht? Kann man das irgendwie definieren? Und was mache ich dann?
Also das ist natürlich schwer, ne? Aber ich denke mal, wir als Eltern kennen ja die Kinder eigentlich am besten. Also wenn man sich unsicher ist, würde ich mir immer eine Hilfe holen, zum Beispiel Erziehungsberatungsstelle. Da kann man ja auch erstmal ohne die Kinder hingehen und sagen, so ist meine Situation. Dann guckt jemand von außen drauf, die sind in der Regel sehr erfahren und sagt, Mensch, hört sich so an, dass da mehr ist als nur Pubertät, oder sagt, hey, das ist ganz normale Pubertät, machen Sie sich mal keine Sorgen. Mhm. Also es ist schon so, dass diese Erziehungsberatungsstellen oder Familienbildungsstätten, wenn es die gibt, bei uns gibt es sowas, gute Anlaufstellen sind. Oder auch tatsächlich bei den Therapeuten in den Sprechstunden kann man auch als Eltern anrufen, das kurz beschreiben und sich da eine Meinung zu holen. Und dann hatte ich es ja vorhin schon gesagt, also es gibt Kinder- und Jugendpsychiatriepraxen, es gibt ambulante Therapeuten, die Sprechstunden anbieten, oder eben Institutsambulanzen von Kliniken, wo man sich als erste Anlaufstelle erstmal hinwenden kann.
Jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen hat. Aber an uns Eltern geht die Pandemie ja auch nicht spurlos vorbei. Das heißt, wir haben einmal die eigene Baustelle, um mit all dem klarzukommen mit der Situation, und zusätzlich eben dann im schlimmsten Fall die belastende Situation mit den Kindern, die auch dann da ihre Probleme haben. Was sind denn Ihre Beobachtungen? Schaffen es Eltern gut, sich um Hilfe zu kümmern? Viele sind ja, wie gesagt, auch am Limit, zum Beispiel, wenn sie finanzielle Sorgen haben oder sich einschränken müssen. Also was ist da Ihre Beobachtung?
Also ganz klar kann man sagen, wenn die Eltern belastet sind, vielleicht selber im Burnout sind oder irgendwelche psychischen Beeinträchtigungen davontragen, sind es die Kinder in der Regel auch. Also wenn wir resiliente Eltern sehen, die gut durch die Krise kommen, weil sie eben gut für sich sorgen können oder ein gutes eigenes Management haben, dann sind die Kinder auch deutlich weniger belastet, bis teilweise sogar gar nicht belastet ist, die einfach gut durchgekommen sind, wo man sagt, Mensch, die haben sogar ihren Familienzusammenhalt gestärkt in der Pandemie. Ne? Sie haben mal wieder mehr zusammen gemacht. Also das ist ja auch etwas, was wir sehen. Da kommt es, wie gesagt, schon darauf an, wie sind die Eltern so von deren Widerstandsfähigkeit aufgestellt. Also ich glaube eben, wenn es Eltern sind, die da sehr gut mit umgehen, dann denke ich auch, können sie sich gut kümmern. Wenn sie selbst sehr belastet, wird es schwierig, weil man muss eben einfach hinterher telefonieren. Man muss aktiv sein, mehrere Versuche unternehmen, weil es fällt einem ja leider nicht in Schoß, die Hilfe. So. Und davon, glaube ich, hängt es sehr viel ab.
Wir haben schon drüber gesprochen, über die Zahlen, wie enorm die Zahl der Patientinnen und Patienten gestiegen ist mit der Pandemie. Das ist ja, Sie haben es auch schon geschildert, eine deutliche Mehrbelastung. Wenn man da jetzt so viel mehr Arbeit hat und mehr Probleme hat, mit denen man sich täglich auseinandersetzen muss, aus Ihrer Warte, wie fühlen Sie sich in dieser Zeit? Was macht das mit Ihnen?
Also klar, also wir haben natürlich höhere Belastungen, allein durch die ganzen Organisationen in der Klinik, Testungen, Isolationszeiten. Also es gab Zeiten, da mussten die Jugendlichen erstmal zwei, drei Tage in einem Einzelzimmer sein. Das ist natürlich so vom Arbeitsumfeld sehr belastet. Es ändern sich tagtäglich irgendwelche Regeln. Keiner weiß mehr so genau, ist jetzt mit Maske, ist ohne Maske, welche Maske. Das ist schon sehr anstrengend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich zähle mich schon auch zu den eher resilienteren Menschen. Mich persönlich stresst das alles jetzt nicht so massiv. Also da bin ich einfach auch nicht der Typ für, dass das so extreme Auswirkungen hat.
Corona, Hygieneregeln, Mundschutz. Zum Schutz vor Corona tragen Sie jetzt schon eine ganze Weile den Mundschutz, wenn Sie mit den Mädchen und Jungen zusammenarbeiten. Das ist wichtig natürlich, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Aber für die Arbeit ist das ja vermutlich auch hinderlich, ne? Also vor welche Probleme stellt Sie das tägliche Tragen der Maske?
Ja, wir sind in der Psychosomatik, ne? Also eigentlich leben wir vom Interpretieren des Gesichtsausdrucks, vom Sehen des Gegenübers im Ganzen. Und naja, wir haben über die Hälfte des Gesichtes eingeschränkt. Mimik fällt weg. Natürlich, man kann sie erahnen, aber es ist nicht das gleiche Arbeiten, als wenn wir uns wirklich Angesicht zu Angesicht sehen. Teilweise können wir mit Eltern nur über Videokonferenzen arbeiten, auch nicht mehr vor Ort. Also das erschwert das Arbeiten in unserem Fachgebiet natürlich extrem.
Ja. Vorhin hatten wir es schon angesprochen, kurz. Ich mag noch mal ganz konkret nachfragen. Das Kind ist bei Ihnen in der Therapie 4 Wochen, vielleicht noch mit einer Verlängerung von 1 oder 2 Wochen. Wie geht es danach weiter? Stichwort Nachsorge.
Genau, also wir gucken wirklich, dass jeder, der bei uns dann entlassen wird, wirklich einen ambulanten Therapieplatz hat. Manchmal sind es auch andere Therapien, die dann notwendig sind, zum Beispiel irgendwie Anbindung an Ergotherapie oder Anbindung an eine Kinder- und Jugendpsychiatriepraxis. Muss das Kind Medikamente nehmen oder nicht? Also davon hängt es ein bisschen ab, aber wie gesagt, das sollte eben vor Entlassung alles in die Wege geleitet sein, dass wir wissen, das Kind kann gut nach Hause gehen und hat dann einfach eine weitere Anbindung.
Liebe Frau Nawak-Pietsch, vielen, vielen herzlichen Dank für all die spannenden Antworten. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben zum Auftakt dieser Staffel einen guten Eindruck bekommen, wo der Schuh derzeit drückt. Dankeschön.
Gerne.
In der nächsten Folge schauen wir auf die Familien und die Herausforderungen, vor denen sie zu Pandemiezeiten stehen. Wir gucken, was hier gebraucht wird und wo vielleicht auch Chancen liegen. Jetzt zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In den vorherigen 11 Folgen, also in der ersten Staffel unseres Podcasts, da haben wir über Long-Covid gesprochen. Wenn Sie mit solchen Symptomen zu tun haben, hören Sie da auf jeden Fall mal rein. Und abonnieren Sie uns bitte auch, dann bekommen Sie immer eine Nachricht auf Ihr Smartphone, wenn eine neue Folge da ist. Und wenn Sie selbst Familien kennen, deren Kinder in der Pandemie Essstörungen oder selbstverletzendes Verhalten entwickelt haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Uns ist es wichtig, unser Expertenwissen zu teilen und auch Hilfsangebote bekannter zu machen. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Brinkmann.